Gnade und Frieden sei mit euch, mit uns, von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und auch von mir einen guten Abend zum Altjahresabend. Ein Wort, das ich heute früh zum allerersten Mal gelesen habe, als wir nach der Tageslosung bei den Herrnhuter Brüdern geschaut haben. Da stand dieses Wort, Altjahresabend. Und wenn man bei Wikipedia nachliest, dann steht da, vor allem in protestantischen Gebieten benutztes Wort anstelle von Silvester. Ich habe das Wort noch nie gehört vorher. Ich habe eine kurze Predigt mitgebracht zur Jahreslosung 2020. Und als unser Pfarrer Johannes Gerhard mich gefragt hatte, ob ich diese Predigt halten möchte, da habe ich mich tierisch gefreut, denn dieser Satz der Jahreslosung, Johannes, vielleicht kannst du kurz die Folie reinmachen, dann reicht schon danach. Gut. Denn dieser Satz, der ist einer meiner absoluten Lieblingsverse aus der Bibel. Und im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, da bin ich nicht der Einzige, dieser Satz ist zumindest unter bibellesenden Christen ein sehr populärer Bibelvers. Nicht so bekannt wie Liebe deine Nächsten wie dich selbst und auch nicht sprichwörtlich geworden wie Perlen vor die Säue, aber durchaus populär und bekannt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieser Bibelvers in dieser Übersetzung, das hier ist die Einheitsübersetzung, innerhalb von 5 Worten ein Grunddilemma des gläubigen Menschen, des gläubigen Christen auf den Punkt bringt. Und genau darum soll es in meiner Predigt heute gehen. Ist das tatsächlich ein Dilemma, ein Problem? Wenn ja, was machen wir damit? Mit positiven Sinne und was hat das Foto mit diesem Bibelvers zu tun? Der eine oder andere weiß es, ich gestalte seit ein paar Jahren die Monatssprüche und Jahreslosungen mit Fotos von mir für unser Mitteilungsblatt DBZ Aktuell. Und falls in den Jahren der eine oder andere sich schon mal gefragt hat, was hat das Foto jetzt eigentlich mit diesem Vers zu tun, heute bekommen Sie eine Antwort darauf, auch wenn Sie die Frage gar nicht gestellt haben. Gehen wir zunächst einmal kurz hinein in diesen Vers. Wo steht der? Was passiert da außenrum? Wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 9, der Vers 24. Jesus ist mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs und hier kommt es zu einer Begegnung zwischen Jesus und einem Vater mit einem kranken Kind, mit einem kranken Sohn. Die Krankheit wird in der Bibel, ich lese ab jetzt aus der Guten Nachricht Bibel, nicht verwirren lassen, das ist die Bibel, in der ich diese Geschichte und diesen Satz das allererste Mal wahrgenommen habe und deswegen ist mir diese Bibel nicht ganz unwichtig und die Gute Nachricht übersetzt an der einen oder anderen Stelle sehr interessant, deswegen benutze ich die heute. Und die Krankheit des Jungen wird wie folgt beschrieben. Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden, Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Und später sagt er dann noch, und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. In einigen Bibelübersetzungen steht dann, das wäre ein epilepsiekrankes Kind gewesen. In der Elberfelder steht, der fallsüchtige Junge, egal was der Junge hat, Tatsache ist, der Vater ist verzweifelt. Heute würde man sagen, er hat schon alles versucht und nun versucht das halt bei Jesus. Zunächst bei seinen Jüngern, bei Jesus' Jüngern. Denen gelingt die Heilung aber nicht und daraufhin kommt er zu Jesus. Und erzählt ihm halt, was der Junge hat und sagt dann, bitte hilf uns und macht dann noch einen Nachsatz, den wir, glaube ich, alle kennen, sagt dann, wenn du kannst. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich benutze das öfters, kannst du mir mal helfen, wenn es gerade mal geht, hast du gerade mal Zeit, könntest du mal, ja. Ich habe diesen Nachsatz immer als Höflichkeit von dem Vater Jesus gegenüber verstanden. Das Problem des Vaters ist, Jesus pfeift auf Höflichkeit. Jesus faltet den Vater direkt zusammen und sagt, was heißt hier, wenn du kannst? Wenn du glaubst, dann ist dir alles möglich. Und daraufhin schreit der Vater, bei Luther heißt es sogar unter Tränen, schreit der Vater Jesus an, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Geschichte dieses Bibelverses. Und nun, ja, schauen wir mal, was macht der mit uns, was kann der uns heute sagen? Es ist klar, diese Aussage, das sind 2 Aussagen in einem Vers, in einem sehr kurzen. Ich glaube, schauen wir uns zuerst an und dann hilf meinem Unglauben. Ich glaube, ich bringe jetzt noch eine weitere Vokabel rein, ein weiteres Verb rein, nämlich wissen. Ganz bewusst, Sie werden gleich merken, warum. Wir wissen, auf der Seite, ich glaube, wir wissen, dass Gott existiert. Wir wissen, dass Gott der Schöpfer von allem ist, dass Gott in allem ist. Wir wissen, es ist uns gewiss, dass Gott uns geschaffen hat, einmalig, einzigartig. Dass Gott einen Plan für uns und unser Leben hat, für die ganze Welt, für seine ganze Schöpfung hat er einen Plan. Wir wissen, dass Gott immer bei uns ist, dass wir nie tiefer fallen können als in seine Hand. Wir wissen, dass Gott heute noch wirkt, dass Gott heute noch Wunder tut. Wir wissen, was wissen wir noch alles? Wir wissen so unglaublich viel, weil wir es in der Bibel gelesen haben, weil wir es gelernt haben, weil wir es in den Predigten gehört haben. Wir wissen auch, dass die Gemeinschaft der Gläubigen wichtig ist, dass sie dazugehört. Die Kirche mit all dem, was dazugehört. All das und noch wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wir wissen, dass wir nach unserem Tod vor unseren Schöpfer treten werden. So vieles wissen wir, an so vieles glauben wir. Und all das steht für mich auf der Seite, ich glaube. Gut, jetzt gibt es Abstumpfungen. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon innerlich mit dem Kopf geschüttelt. Einiges glauben wir ganz sicher, ganz fest, dass Gott existiert. Wir sind hier in einem Gottesdienst. Ich gehe mal davon aus, das ist kein Thema. Dann gibt es Dinge, die wollen wir glauben. Dass Gott mich, Olaf Peters, mich liebt. Unendlich liebt, mit einer unbegreiflichen Liebe. Das ist für mich manchmal wirklich so vorstellbar, dass ich sage, ich will das glauben, dass es so ist. Und dann gibt es Dinge, die müssen wir glauben. Jungfrauengeburt zum Beispiel. Oder auch, dass die Kirche zum Glauben dazugehört. Wer so wie ich jahrelang versucht hat, alleine seinen Glauben zu leben und dann in eine Gemeinschaft seine geistliche Heimat gefunden hat, sein Zuhause gefunden hat, der weiß, wovon ich rede. Wir brauchen die Gemeinschaft mit all den Problemen, die da sind. Und diese Abstufung, die macht schon was deutlich, da komme ich aber gleich dazu. Kurz ein Hinweis auf das Foto. Für all das, was wir glauben, steht in diesem Foto das Kreuz. Ich habe es bewusst auf einem Kirchturm fotografiert oder an einem Kirchturm fotografiert. In diesem Fall die katholische Kirche St. Otto in Speyer. Das Kreuz, das Zeichen für Jesus. Meine Kindergartenkinder sagen immer das Jesuskreuz. Klar, es gibt ja auch noch andere Kreuze. Das Zeichen für unseren Glauben, das Zeichen unserer Kirche, das Symbol unserer Kirche. Und jetzt kommt das große Aber. Wir sehen dieses Kreuz, wir schauen nicht direkt auf dieses Kreuz. Wir sehen es in einem Spiegel, in dem Fall in einem Fenster. Das ist nicht der direkte, der 1:1 Blick auf Jesus, auf das Kreuz, sondern durch einen Spiegel. Die Physik sagt uns, wenn wir etwas in einem Spiegel sehen, dann sehen wir es seitenverkehrt. Je nachdem, was es für ein Spiegel ist und wie sauber er ist, wird es unscharf. Das, was wir betrachten, wird unklarer, unklar. Und an dem Zweig hier unten links zu erkennen, wenn wir nicht direkt auf etwas schauen, dann fällt es anderen Dingen leichter, sich zwischen uns und dem Objekt zu schieben. Unter diesem Kreuz, unter diesem Kirchturm stehe ich an 3 von 5 Tagen, jeden Morgen kurz nach 7, kurz bevor ich in den Kindergarten zu meiner Arbeit gehe. Und ich habe immer so 5 bis 10 Minuten Zeit. Und das ist die Zeit, in der ich intensiv nutze im Gespräch mit Gott. Ich habe bestimmte ritualisierte Gebete. Manchmal fallen mir Lieder ein, die ich dann singe. Ich bitte Gott um all das, was ich für den Tag brauche. Und es gibt Tage, in denen es wirklich so ist, dass ich körperlich spüre, wie er seinen Geist in mich hineingibt, wie er mich umfängt. Und ich fühle mich einfach gut und ich gehe rein in den Kindergarten. Da ist es dann auch egal, ob eine Kollegin irgendwie mürrisch guckt, weil sie schlecht geschlafen hat oder so. Und dann beginnt der Tag und dann kommen die ersten Menschen und dann kann es passieren, dass die Chefin oder vielleicht bei jemand anderem auch der Chef kommt und anstelle eines guten Morgens kriegt man erstmal einen Rüffel für irgendwas, was man gestern falsch gemacht hat. Und man denkt, man kann gar nicht reagieren, ist sprachlos in dem Moment, weil man gar nicht weiß, worum geht es hier überhaupt. Aber so geht es mir zumindest, der halbe Vormittag läuft im Kopf die Frage ab, habe ich da tatsächlich was falsch gemacht und wenn ja, was eigentlich? Und dann, was war denn das überhaupt für ein Ton gerade? Das ist doch unnötig, das kann man mir doch auch anders sagen. Und so ganz langsam, sowieso ganz, ganz feiner Regen, bei dem man erst nach einer halben Stunde merkt, dass man nass wird, kommt so Zorn und Wut in einem hoch. Und das Blöde dabei ist, dass man in der Zeit, während das in einem hochkommt, man ständig neuen Menschen begegnet und diesen wiederum nicht mit 100% Liebe und Aufmerksamkeit begegnet. Schlecht. Okay, für den heutigen Vormittag hatte man sich noch was vorgenommen, nämlich so ein Projekt, bei mir heißt es mal Angebot. Das wurde jetzt schon 2-mal verschoben, weil es immer nicht gepasst hat, aber heute muss es sein, heute soll das jetzt endlich sein. Heute stimmen die Rahmenbedingungen auch wieder nicht, die sind alles andere als optimal, aber nein, ich will das jetzt machen, weil ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe es angekündigt, also mache ich das jetzt auch und ich ziehe das jetzt durch. Und dann ist das Projekt fertig, man nimmt sich eine kurze Auszeit, vielleicht eine Zigarettenpause Und dann fragt man sich selbstkritisch und stellt fest, das war es überhaupt nicht, das kannst du viel besser. Was war das jetzt wieder? Hättest du dir sparen können, die Nummer. Ja? Und dann kommt da so ein Selbstzweifel rein. Bei mir gerne auch mal das Wort Loser taucht da plötzlich auf. Und irgendwann am Nachmittag, da gibt es dann noch diesen Moment, wo man denkt, sag mal, bin ich hier ganz alleine? Wo sind denn die eigentlich alle? Muss ich hier eigentlich alles ganz alleine stemmen? Okay, ist nicht der Fall. Die anderen hatten gerade alle was zu tun. Aber das Gefühl kommt hoch. Ich bin völlig alleine. Die ganze Welt liegt auf meinen Schultern. Jeder Arbeitstag geht mal zu Ende. Man fährt nach Hause. Auf dem Weg nach Hause checkt man seine Social-Media-Kanäle, stellt fest, Mensch, der gute Bekannte, der fährt schon zum dritten Mal in diesem Jahr in Urlaub. Wie machen die das? Ich kriege nicht mal einen halben Tag Überstunden frei. Und finanziell gar nicht drüber reden. Ich kann es mir nicht leisten. Ja? Dann kommt man nach Hause, das Telefon klingelt, ein guter alter Freund oder eine gute Freundin. Ja, man freut sich, hallo, und kriegt von der anderen Seite erstmal nur Vorwürfe an den Kopf geknallt, dass man denkt, was ist denn jetzt schon wieder los? Irgendwann nach einer gefühlten halben Stunde stellt man fest, dass man in der letzten Woche eine Bemerkung gemacht hat, als Scherz gemeint, die völlig missverstanden wurde. Ja. Und dann setzt man sich abends ins Sofa, schaltet den Fernseher an oder den Computer, landet in irgendeinem Nachrichtenkanal und dann sieht man die Menschenkatastrophen und die menschengemachten Katastrophen und die sogenannten Naturkatastrophen und wie die Menschen darunter leiden. Und dann kommt mir schon ab und zu mal der Gedanke, Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Warum greifst du hier nicht ein? Bist du wirklich nicht mehr da oder was? Wie die Atheisten immer sagen. Und wenn man dann müde ins Bett fällt, dann fällt einem vielleicht die Bibel wieder ein und man sagt sich, hilf meinem Unglauben. Das war eine Zeitrafferdarstellung. Meine Tage sehen nicht immer so aus, keine Angst. Aber ich habe ganz bewusst in dieser Darstellung jetzt auf Hiobsbotschaften verzichtet, die auch noch zum Leben dazugehören können. Und jeder sollte Gott dankbar dafür sein, für jeden Tag, wenn so etwas nicht kommt. Aber natürlich ist es auch möglich, dass man vom Arzt kommt mit einer tödlichen Diagnose. Oder dass man plötzlich die Nachricht bekommt, ein geliebter Mensch hat einen Unfall gehabt und sitzt plötzlich im Rollstuhl oder solche Dinge. Auch in diesen Situationen muss sich unser Glaube bewähren. Aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, und weil ich zeigen wollte, dass der Weg zwischen ich glaube und hilf meinem Unglauben sehr, sehr, sehr kurz ist. Und dieser Gedanke brachte mich darauf, heute eine Behauptung aufzustellen, die vielleicht steil klingt, aber sie ist gar nicht so steil. Zwischen ich glaube und hilf meinem Unglauben oder zwischen dem, was oder in dem, was hier gesagt wird, besteht kein Widerspruch. Das ist schlicht und ergreifend die eine und die andere Seite einer Medaille. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist vielleicht nicht Gott gewollt, aber Gott gegeben. Wir können nicht glauben, ohne zu zweifeln. Das ist wie, Gott hat das Wasser nass gemacht und die Sonne hell. Daraus macht sich auch kein Menschenproblem. Und genauso ist es Blödsinn, wenn wir uns hieraus ein Problem stricken. Für diese Behauptung könnte ich jetzt Dutzende von biblischen Gestalten zitieren und aufzeigen oder aus der christlichen Geschichte. Martin Luther ist vielleicht einer der berühmtesten, der aus genau diesem Zwiespalt, der eigentlich gar keiner ist, eine eigene Glaubensrichtung gemacht hat. Aber ich komme zurück zu unserer Geschichte, denn auch hier drinne wird etwas deutlich, oder kann man das belegen in dieser Geschichte. Ich hatte es vorhin angedeutet gehabt, Jesus bzw. der Vater mit seinem Sohn geht zunächst zu den Jüngern und fragt diese und bittet diese um Hilfe. Und sie können es nicht, sie können den Jungen nicht heilen. Das kriegt Jesus mit, und was macht der? Der pfeift vor versammelter Mannschaft und mit direkter Adresse an die Jünger so richtig zusammen. Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden, und das ist jetzt wieder gute Nachricht, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Das sagt er zu den Jüngern. Drei von den Jüngern haben kurz vorher noch die Verklärung von Jesus miterlebt. Die waren mit Jesus auf einem Berg gewesen, da sind Elia und Mose erschienen und aus dem Himmel kam eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn. Stellen Sie sich das mal wirklich gegenständlich vor. Wenn man bei so etwas dabei ist, dann glaubt man doch, dann ist man doch voll und fest überzeugt von ich glaube. Und selbst diesen Jüngern wirft Jesus vor, ihr traut Gott nichts zu, ihr habt Zweifel. Und wenn ich mir das vorstelle und mir das klar mache, also wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, dann ich auch nicht. Und dann wird mir klar, das ist kein Problem. Gott hat damit kein Problem, wenn wir in einem Atemzug sagen, ich glaube an deine Existenz, ich glaube daran, dass du für mich da bist und gleichzeitig, ja, ich habe Zweifel. Gott hat damit kein Problem. Wir Menschen haben da ein Problem reingelegt. Aber ich bin mir sicher, in seinen Augen ist es keins. Das ist der erste Punkt, wie man richtig damit umgeht. Der zweite, und da hilft vielleicht dieses Bild wieder, so oft wie möglich direkt auf Jesus schauen, den direkten Blick suchen. Auch im Tag. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man durch ein kurzes, sei es nur ein Stoßgebet, bitte bleib bei mir oder sei bei mir. Oder durch ein Lied, das man sich in Erinnerung ruft. Oder durch das Bibelzitat, was man irgendwo an seinem Arbeitsplatz zu stehen hat. Oder habe ich ihn heute bei mir, mein Handengel, so Schmeichler, Handschmeichler. Solche Dinge, die einen einfach daran erinnern, dass Gott immer da ist. Und mit denen möglichst so oft wie möglich am Tage andocken bei Gott. Im Übrigen, nicht nur in stressigen Zeiten, sondern auch und gerade, wenn es einem gut geht. Das ist mir nämlich gestern so klar geworden. Jetzt die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, die waren jetzt so schön. Ich kenne das auch aus dem Urlaub, dass ich da manchmal vergesse, mit Gott zu sprechen, so ein bisschen den Kontakt zu ihm suche, weil es geht mir ja gut, ich brauche Gott gerade nicht oder so. Also auch in diesen Zeiten. Das ist der zweite Hinweis. Und der dritte Hinweis, auch der kommt aus dieser Geschichte. Selbst dieser Bruder im Geiste, dieser Vater, der Jesus anschreit und zu ihm sagt, ich glaube ja, aber du musst mir helfen, dass ich an dich glaube. Das ist ja der Vorwurf, den der Vater macht, den der Vater dem Jesus macht. Für mich ein Bruder im Geiste, selbst diesem Vater und seinem Sohn wird geholfen. Jesus sagte drohend zum bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her, dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und der Junge stand auf. Also, selbst diesem Zweifler hilft Jesus durch Heilung und dann gilt es definitiv auch für uns. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes 2020. Amen.